Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich habe heute eine ganz besondere Gästin. Und zwar kam sie mit dem Thema auf mich zu, beziehungsweise haben wir das Thema besprochen, achtsam führen statt achtsam morden. Da könnt ihr euch ja vorstellen, da bin ich sofort drauf angesprungen. Und von daher begrüße ich heute Frau Professor Dr. Bettina Zweck. Sie gestaltet die Arbeitswelt von morgen mit, nämlich als Wirtschaftspsychologin, als Speakerin, als Coach und Unternehmerin verfolgt sie das Ziel, Menschen und Teams in digitalen, komplexen Zeiten gesund und wirksam zu begleiten. Sie lehrt an der FOM, ist Geschäftsführerin von Solution im Bereich psychischer Gesundheit am Arbeitsplatz und unterstützt mit Zweckcoaching Menschen unter anderem dabei, bewusster zu führen, und zwar sowohl sich selbst als auch andere. Und die Frage nach ihrem Antrieb beantwortet sie ganz einfach: wissenschaftlich fundierte Ideen in lebendige Praxis bringen. Das finde ich ganz wunderbar. Herzlich willkommen, liebe Bettina.
Hallo, ich freue mich, dass ich heute hier dabei sein darf.
Sehr schön. Bettina, wir starten natürlich gleich los, wie wir das immer kennen. Du sagst, dass Führung Menschen umbringen kann, was ich einfach einen ganz tollen Teaser finde. Was genau meinst du damit? Also auf welche psychologischen und organisationalen Mechanismen spielst du dann an der Stelle ab?
Also vor allem, bringt es verschiedene Aspekte mit sich. Also dieses Umbringen ist natürlich jetzt hier nur im übertragenen Sinne gemeint. Also das heißt Umbringen im Sinne von Ersticken. Also Führung kann Mitarbeitende ersticken in dem Sinne, dass sie sich nicht voll entfalten können, dass sie sozusagen, sagen wir mal, unterbuttert werden. Man kennt, also es gibt ein psychologisches Modell, das heißt Job-Demand-Control-Modell. Das heißt, dass stressige Situationen tatsächlich viel eher zu einer negativen Belastung führen, wenn der Handlungsspielraum zum Beispiel klein ist. Das heißt, wenn Mitarbeitende arg eingeschränkt werden von der Führungskraft, in denen sie wenig freie Entfaltungsmöglichkeiten haben, führt es dazu, und ich meine, alle haben Herausforderungen, ständig haben wir Herausforderungen, dass diese letztendlich zu einer negativen Belastung führen können. Und genau, also das meine ich damit, gerade so autoritäre Führungskräfte meine ich jetzt hiermit, die eben nicht auf Augenhöhe führen, sondern einfach von oben herab mit ganz klaren Vorgaben wenig Möglichkeit für die Mitarbeitenden zu wachsen. Das meine ich damit. Die Mitarbeitenden werden praktisch erstickt sozusagen in ihrer Entfaltung.
Ja, und wie ist denn das? Hast du den Eindruck, dass jeder Mitarbeitende wirklich Wachstum auch möchte, dass auch jeder einen großen Handlungsspielraum haben möchte? Ich habe das nämlich immer wieder sehr unterschiedlich auch erlebt tatsächlich. Jetzt nicht auf Führungsebene, sondern auf Mitarbeiterebene.
Ja, also es gibt natürlich unterschiedliche, sag ich mal, Typen von Menschen. Also es gibt auch eine Art von Führung, die genau auf das sozusagen aus ist. Also diese Führungsstil, der abgestimmt ist, auf was braucht eigentlich ein Mitarbeiter. Es gibt da verschiedene Theorien. Also es gibt auch, gerade aus der humanistischen Psychologie, gibt es die Theorie, dass Selbstverwirklichung das oberste Ziel eines Menschen ist. Und Selbstverwirklichung kann man aber nicht nur einen Job suchen. Also deshalb bin ich ganz großer Freund davon zu sagen, Job ist ja auch nicht alles. Wenn wir nach Selbsterfüllung und Spaß im Leben streben, und das tun wir ja alle irgendwie, sind es nicht immer die Menschen, die dann sagen, ich muss das jetzt in meinen Job bringen. Also es gibt die Menschen, die total glücklich sind, wenn sie wissen, was sie zu tun haben. Mhm. Das heißt, manche Menschen sind tatsächlich überfordert, wenn man sagt, hier ist das große Ziel, schau selber, wie du da hinkommst. Ne? Und die Mitarbeitenden sind dann total überfordert und sagen, aber ich will doch genau wissen, was ich zu tun habe. Die brauchen einen festen Rhythmus, sie kommen um 9, sie gehen um 5, das möchten die so. Und dann gibt es eben die anderen, für die das überhaupt nichts ist. Und da ist aber auch, finde ich, immer ganz wichtig, dass man die richtigen Leute auf die richtigen Jobs setzt. Also es gibt die Mitarbeitenden, die glücklich sind, im Supermarkt an der Kasse zu sitzen. Es gibt die, die glücklich sind, ich mache immer den gleichen Arbeitsschritt. Und dann gibt es die, die da total unglücklich sind. Und da ist, finde ich, auch die ganz große Aufgabe bei der Personalauswahl, einfach diesen Fit herzustellen zwischen Person und Job. Und dann sind die Menschen glücklich. Die einen haben es mit einem hohen Handlungsspielraum, die anderen mit klaren Vorgaben, aber der Fit ist einfach total wichtig.
Es hört sich total easy an eigentlich, wenn du das so erzählst. Und ich finde es natürlich auch total easy. Aber gib uns doch mal vielleicht so ein, zwei Fragen, die Personal in der Auswahl, respektive Führungskraft in der Auswahl stellen kann, damit genau dieser Fit auch da ist. Ne? Also ich habe jetzt eine Abteilung von irgendwie 15 Leuten beispielsweise oder ich habe einen Bereich von mit diversen Leuten. Welche Fragen kann ich stellen, damit ich relativ schnell den Fit rausfinde? Also in welche Kategorie der Mensch fällt?
Boah, das ist total schwierig. Also in der Personalauswahl sagen wir psychologischen, also vor allem ich lehre auch psychologische Diagnostik, also tatsächlich, wie findet man die wichtigen Leute? Und da sagt man, es ist eigentlich eine Kombination aus tatsächlich psychologischen Tests. Also es gibt psychologische Tests, die eben die eigene Persönlichkeit eben rausfinden sozusagen, aber auf eine, sage ich mal, sehr messgenaue Art und Weise. Und solche Tests in Kombination mit einfach mit einem Interview, und da geht es aber ganz viel auch um die Werte. Also ich finde es ganz wichtig bei solchen Interviews, also am besten auch strukturierte Interviews, das heißt klare Vorgaben, klare Reihenfolge, damit die unterschiedlichen Kandidaten untereinander vergleichbar sind. Aber da ist es einfach total wichtig, einerseits auch einen Persönlichkeitstest zu machen, weil dann weiß man, was das für ein Mensch ist. Und bei so psychologischen Persönlichkeitstests, da wird ganz oft auch abgefragt, wie viel Verantwortung will ich übernehmen? Welche Art von Struktur brauche ich? Brauche ich starre Strukturen oder möchte ich lieber ein Arbeitsumfeld, in dem ich frei entscheiden kann? Also das würde ich empfehlen. Also Interview in Kombi mit so einem Persönlichkeitstest und dann letztendlich entscheiden auf Basis davon, wie es
Ja,
geht.
und dann natürlich auch der persönliche Eindruck, der
Ja,
das
definitiv.
Bauchgefühl, was ja immer so zählt. Du, sag mal, wir sind ja bei Achtsam Morgen. Wenn wir
Richtig.
uns den aktuellen Zustand von Führung und Organisationen anschauen, wie würdest du den im Moment beschreiben? Wir sind Ende 2025, die wirtschaftliche Lage ist ein bisschen herausfordernd im Moment. Wir haben hohe Transformationsthemen, sowohl Globalisierung als auch KI-Themen, als auch Energie und so weiter. Sind wir eher auf dem Weg des achtsamen Führens aus deiner Richtung oder eher des achtsamen Mordens?
Also das ist tatsächlich unterschiedlich je nach Unternehmen. Also ich beobachte zum Beispiel Unternehmen, weißt du, die haben sehr alte, starre Strukturen, eher konservativ geführt mit einer Führungskraft, die, also ich würde jetzt nicht sagen autoritär, wir sind schon ein bisschen weg von diesem autoritären Führungsstil, aber dann doch sehr, also man sagt transaktional, einfach mit klaren Regeln, klaren Vorgaben. Das ist nicht immer schlecht. Also die psychologische Forschung sagt tatsächlich, das ist nicht unbedingt immer schlecht. Dann haben wir im Kontrast dazu die Unternehmen, das sind viele Startups sind so zum Beispiel, also mit, die recht agil unterwegs sind, führen auf Augenhöhe, alle Du-Kultur und so weiter. Also das heißt, ich finde, man muss da schauen, welche Art von Unternehmen man tatsächlich anschaut, aber auch welche Art von Führungskraft da drin sitzt. Also wir haben zum Beispiel die dunkle Triade, das heißt, dass die Merkmale auch unter anderem Narzissmus tatsächlich, Narzissmus, Psychopathie, dass die sind unter Führungskräften tatsächlich mehr vertreten als unter, sag ich mal, im Vergleich zur Normalbevölkerung. Und wenn man natürlich einen Chef hat, der, sage ich mal, eher narzisstischer Natur ist und gleichzeitig auch noch ein hohes Machtmotiv hat, dann sind wir eher auf der Seite des achtsamen Mordens, weil der natürlich nicht möchte, dass sich neben ihm ein Mitarbeiter frei entfalten kann und womöglich andere Leute auch zu seinem Mitarbeiter irgendwann aufschauen, weil der möchte ja der alleinige Person sein, die da bewundert wird. Also das heißt, es liegt, finde ich, an dem Unternehmen, an den Werten oder auch der Kultur dieses Unternehmens, aber auch gleichzeitig an der jeweiligen Führungskraft, wo wir uns da befinden.
Wenn du von der dunklen Triade sprichst, sind es auch die sogenannten apokalyptischen Reiter, diese drei, also Narzissmus. Was sind die anderen beiden?
Psychopathie und Machiavellismus.
Genau, ja, genau.
Ah, okay, die kennst du auch. Und da, ich kannte apokalyptische Reiter tatsächlich noch nicht, das Wort.
Ich schreibe es mir gerade nochmal auf die drei. Ja, so kenne ich das, aber sei es drum. Kannst du noch was zur Psychopathie und zum Machiavellismus sagen als Führungskraft?
Ja, also Psychopathen, da fällt mir tatsächlich ein Zitat ein von einem Psychopathieforscher, Robert Hare, glaube ich, hieß der, der hat gesagt, Psychopathen rauben keine Bank aus, sondern sie werden Bankenvorstand. Und ja, also Psychopathen sind einfach diejenigen, wir kennen sie ja sozusagen eher immer als Schwerverbrecher aus Filmen, ne? Und wenn das jetzt eine Führungskraft ist, sind das einfach die, die relativ emotionslos unterwegs sind, kein schlechtes Gewissen haben, also einfach auch sehr geringe emotionale Intelligenz aufweisen. Ja, das heißt, die handeln ohne Rücksicht auf Verluste. Und Machiavellisten sind dann eher die manipulativen Personen sozusagen. Man sagt ja auch, die über Leichen gehen würden. Da wären wir übrigens ja wieder beim Thema achtsam worden.
Genau, okay, sehr gut. Und wenn wir uns jetzt die
Ja.
dunkle Triade angeschaut haben, ich habe gerade nur aufgeschrieben, was ist denn dann die helle Triade? Gibt es denn da auch drei, wo du sagst, ja, das sind's?
Jetzt folgt Werbung. Sind Sie bereit für den nächsten Schritt in der Unternehmensführung? Bei Netzwerk Intelligenz bieten wir Mittelständlern ein einzigartiges Konzept, um auf Führungsebene starke, bereichsübergreifende Netzwerke aufzubauen. Über einen Zeitraum von 8 Monaten erleben Sie praxisorientierte Workshops, Outdoor-Aktivitäten, die Future Leadership Online Academy und interaktive Live-Online-Sessions. Gemeinsam legen wir den Grundstein für Vertrauen, Zusammenarbeit und nachhaltigen Erfolg. Wirtschaftlichen Herausforderungen wie langsame Entscheidungsprozesse, fehlende Innovation oder Silo-Denken begegnen wir mit Netzwerkintelligenz genauso wie mangelnde Mitarbeiterbindung oder schwache Führung. Die intelligente Vernetzung von Wissen, Fähigkeiten und Erfahrungen innerhalb Ihres Unternehmens führt zu mehr Zusammenarbeit, Innovation und schnellerer Entscheidungsfindung. Das bildet die Grundlage für nachhaltigen Erfolg und Wachstum. Informieren Sie sich noch heute unter www.netzwerkintelligenz.org oder in unserem Linktree.
Also die helle Triade des Begriffs ist mir tatsächlich nicht bekannt, aber gut, dass du fragst.
Es geht natürlich auch darum,
dass wir sagen, wie muss denn dann eigentlich eine Führungskraft sein, ne, damit die Mitarbeiter aufblühen und damit es den Mitarbeitern auch gut geht, damit sie sich nicht achtsam ermordet fühlen, sondern halt Gegenteil, beflügelt. Mhm. Ja. Also es ist auf jeden Fall eine Führungskraft, die den Mitarbeitern das Gefühl gibt, der psychologischen Sicherheit, jetzt sind wir wieder beim Thema Psychologie. Das heißt, dass da eine Kultur herrscht, eine offene Fehlerkultur, das ist ganz wichtig. Also wo die Mitarbeiter das Gefühl haben, ich darf auch noch was ausprobieren, ich darf Fehler machen, ohne dass es sozusagen irgendwie negativ angehaftet wird irgendwie. Und ich darf offen meine Meinung sagen und das ist auch gewünscht. Und ich fühle mich in dem Umfeld, in dem ich mich bewege, ist ganz stark gesteuert von der Führungskraft, wie dieses Umfeld ist. Tatsächlich fühle ich mich wohl und darf so sein, wie ich bin und darf auch wachsen. Innovativ sein, wer eben nicht erstickt sozusagen. Und eine Führungskraft sollte aber auch nicht nur dieses Umfeld schaffen, sondern einfach auch ganz wichtig klare Rückmeldungen geben, den Mitarbeitern das Gefühl haben, dass sie ein offenes Ohr haben. Also ich habe selbst zum Thema Führungskräfte Gesundheit geforscht und nicht nur Führungskräfte Gesundheit, das ist auch wichtig, weil eine Führungskraft kann nur gesund führen, wenn sie selber gesund ist. Es hat ja auch eine gewisse Vorbildfunktion, aber ihr selbst muss es gut gehen. Weil ansonsten kann die nicht gut führen, wenn die selber kämpft, das geht nicht. Und ja, wichtig einfach offenes Ohr, das Gefühl, ich bin für euch da, ich unterstütze euch, kommt auf mich zu, wenn ihr mich braucht. Das ist, dieses Gefühl zu geben, ist für die Mitarbeitenden wahnsinnig wichtig. Mhm. Allen voran aber, wie gesagt, dafür zu sorgen, dass es ihnen selbst mental gut geht. Mhm. Das ist die Basis.
Und subsumierst du das alles unter der psychologischen Sicherheit oder würdest du das nochmal extra nehmen? Also wenn wir fragen, was ist die helle Triade, ist es psychologische Sicherheit, definitiv. Mentale Gesundheit und was noch?
Fehlerkultur, Fehlerkultur, Feedbackkultur und ich würde auch sagen, authentische Führung und ein transformationaler Führungsstil, also in Richtung authentisch sein. Sehe ich das ganz stark. Also während Narzissten zum Beispiel ja diejenigen sind, die gerne was beschönigen, sehe ich ganz klar als Gegenpol eigentlich dazu dieses authentisch sein, authentische Führung. Auch zu mir stehen, wenn ich mal einen Fehler mache. Das würde der Narzissten was tun zum Beispiel.
Jetzt bin ich bin ja gerne mal Advocatus Diaboli und ich sage immer, authentisch sein, der Psychopath oder der Narzisst in seiner Art und Weise des Erlebens und Lebens ist ja auch authentisch. Also wenn wir immer von authentischer Führung sprechen, kann ja auch der Psychopath sagen, wieso, oder der Narzisst, ihr, wieso, ich bin doch authentisch, du, Punkt, Punkt, Punkt. Also was verstehen wir wirklich unter authentische Führung, wenn wir das besprechen? Weil das geht ja schon in eine Richtung am Ende.
Ja, also ein Narzisst, wenn man den selber fragt, der findet sich natürlich selber auch toll und absolut authentisch. Also da gebe ich dir recht, Brigitte. Authentische Führung meint aber auch Fehler zugeben können. Okay. Mhm. Und das unterscheidet einen authentischen Führer von einem narzisstischen Führer, weil der wird das nicht tun. Mhm. Also der wird das eher sagen, ja, das war einer meiner Mitarbeiter zum Beispiel und ein authentischer Führer, der sagt, wenn es gut läuft, der sagt aber auch seine Mitarbeitenden offen, wenn er sagt, das habe ich jetzt nicht gut gemacht. Das war jetzt mein Fehler. Oder so wie es ist, läuft es gerade nicht gut. Wie können wir gemeinsam eine Lösung finden? Der kommuniziert auch sehr transparent seine Werte zum Beispiel. Also die Mitarbeitenden wissen bei einem authentischen Führer, woran sie sind. Und das ist auch wiederum ganz wichtig, dass sie sich psychologisch sicher fühlen. Also es hängt tatsächlich auch zusammen.
Und was ich ganz spannend finde, so gerade in der Überlegung mit dem Thema authentisch sein, es ist für mich mehr dieses, ja, eine Klarheit haben und eine Haltung haben. Und eine Haltung heißt für mich zu sagen, okay, ich weiß, was ich kann, ich weiß, was ich nicht kann, also Selbstführung letzten Endes,
ja,
wo ich auch immer gucke mit einem Blick, entweder auf einem, ne, so einem, auf so einer Metaebene. Also ich schaue auf einer Metaebene, schaue ich auf mich drauf, was läuft ja eigentlich gut, was mache ich gut, wie wirkt das eigentlich auch? Also ich schaue aufs gesamte System drauf. Und das heißt für mich eigentlich auch vor allem, ja, Klarheit, Haltung, Selbstführung. Und das höre ich aber raus, können wir unter authentische Führung, wie es einfach als Fachbegriff da ist, sehen.
Definitiv. Also das Thema Selbstführung würde ich sogar noch mal ein bisschen extra sehen, gehört aber zu einer guten authentischen Führung dazu. Also sich selbst zu führen, ist es generell die Voraussetzung für eine gute Führung, dass man sich selber führen kann. Ist da super wichtig. Gilt aber nicht nur für Führungskräfte, sondern das Thema Selbstführung ist was, was für uns alle gilt, also für jeden Einzelnen, auch die Mitarbeitenden.
Total. Ich finde, auch im ganz normalen Leben geht es darum, sich selbst gut führen zu können und zu wissen, was können wir, was können wir nicht. Also sich selbst, mit sich selbst in Klarheit zu gehen und mit sich selbst in eine gute Haltung zu gehen. Das finde ich immer wichtig.
Ja, weil wieder beim Thema Achtsamkeit sind, ne? Ist ja ganz wichtig, diese Haltung, Achtsamkeit und Selbstführung. Also das hat ja ganz viel damit zu tun, auch mich selber wertzuschätzen. Wer bin ich? Was brauche ich? Das ist zur Achtsamkeit wichtig, ist aber auch für Selbstführung.
Ja. Ja, jetzt ist ja dir das wissenschaftliche Fundament immer ganz wichtig, was ich ganz schön finde. Und wenn wir bei Achtsamkeit sind, ist für mich nochmal die Frage, was können Führungskräfte denn eigentlich konkret tun, damit Mitarbeitende nicht reihenweise umfallen, sondern eben gesund und motiviert bleiben? Erstens mit Hinblick auf Daten, also Studien, die ihr habt. Und zweitens auch, und das ist vielleicht nochmal der Disclaimer an der Stelle, mit Hinblick auf die ganzen Krankheitsfälle, die, ich glaube, irgendwie bei 68% aufgrund von psychischen Beschwerden sind oder psychosomatischen Beschwerden sind mittlerweile, und zwar höher als in Corona-Zeiten, was ich krass finde. Sondern ich glaube, die TK oder die Barmer hat diese Daten rausgebracht. Also die Frage nochmal, was können Führungskräfte eigentlich konkret tun, damit die Mitarbeiter eben nicht reihenweise umfallen, sondern gesund und motiviert bleiben?
Das ist eine ganz, ganz wichtige Frage. Also ich kenne diese Zahlen, das ist, glaube ich, auch recht aktuell. Und als ich das gesehen habe, habe ich mich wahnsinnig gewundert. Das ist nochmal extremst angestiegen. Ja. Also auch die Fehltage aufgrund psychischer Erkrankung, wo ja auch Burnout mit dazugehört, steigt weiter an. Und dann müssen wir uns ja die Frage stellen, ja, woher kommt das? Und die Führungskräfte als Vorbildfunktion haben da eine ganz wichtige Rolle auch dabei. Nicht nur als Vorbildfunktion, sondern wie sie führen. Was können Führungskräfte tun? Also ich erlebe das in meinen Workshops immer wieder. Das Wichtigste ist Kommunikation tatsächlich.
Ja, als wir angefangen haben zu arbeiten in dem Thema, war auch schon immer Kommunikation. Ich sage, in Zeiten von KI müssen wir es halt endlich mal machen, ja, weil Management wird nicht aufgenommen. Aber es bleibt. Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen.
Ich habe wirklich schon so viele Workshops gemacht und ich habe keinen Workshop erlebt, wo nicht Kommunikation eines der zentralen Themen war. Damit meine ich, bei Kommunikation, also eine transparente Kommunikation ist, dass es eine ehrliche Kommunikation ist, dass es eine zeitnahe Kommunikation ist, dass es auch ein klares Feedback gibt, also nicht einmal im Jahr das obligatorische Feedback-Gespräch, sondern unterjährig Feedback zeitnah. Das ist wirklich ganz wichtig, dass die Mitarbeitenden wissen, woran sie sind. Aber auch solche Aspekte, die wieder mit dem Thema Achtsamkeit zu tun haben, aktives Zuhören zum Beispiel, also den Mitarbeitern wirklich zuhören, was sie bewegt, und nicht nur hinhören, sondern zuhören, dass man auch hinterfragt, dass man den Mitarbeiter richtig versteht, weil nur dann weiß ich vielleicht auch, wenn es dem Mitarbeiter gerade nicht so gut geht. Und das sollte ich als Führungskraft frühzeitig mitkriegen und nicht erst, wenn der Mitarbeiter sich wegen Burnout krank meldet, dann ist es zu spät. Und den Mitarbeitern einfach das Gefühl geben, sie können mit mir reden als Führungskraft. Also dieses offene Ohr hat sich auch in meiner Forschung als total wichtig, also signifikant herausgestellt für ein Burnout-Risiko tatsächlich. Also wenn Führungskräfte kein offenes Ohr haben und die Mitarbeiter das Gefühl haben, die kümmert sich nicht, dann haben die ein signifikant höheres Burnout-Risiko tatsächlich. Also eine Führungskraft generell in vielen Aspekten, also alle Aspekte, die ich da eigentlich untersucht habe zum Thema Mitarbeiterführung, hatten da einen bedeutsamen Zusammenhang mit Burnout-Risiko. Wechselbereitschaft übrigens auch. Das ist ja auch was, was die Firmen durchaus interessiert. Mhm. Wechselbereitschaft, Burnout-Risiko und der allgemeine Gesundheitszustand tatsächlich. Auch der hing, beziehungsweise tut er immer noch, also hängt zusammen mit dem, wie eine Führungskraft führt. Und ja, also das ist das aktive Zuhören. Es ist aber auch sowas Banales wie Sprechen in Ich-Botschaften übrigens. Also kennst du, ne? Diese Ich-Botschaften, man hört so oft in jedem Kommunikationsseminar, die bewirken so viel mehr Verständnis die auf der anderen Seite als dieses du hast das wieder gemacht, du hast das wieder gemacht. Das sind wirklich so ganz banale Gesprächsregeln eigentlich, die man da beachten muss. Ja, neben vielen anderen Aspekten natürlich. Also das ist wirklich diese Kommunikation, regelmäßiger Austausch und ganz wichtig, das habe ich noch gar nicht erwähnt, das ist das Vertrauen. Und das Vertrauen, dass die Mitarbeitenden selber ihre Aufgaben schaffen, das ist unfassbar wichtig, gerade jetzt im digitalen Zeitalter, weil wir sind nicht mehr alle im Büro, viele Mitarbeitenden sind im Homeoffice. Und da ist das Vertrauen gerade über, sag ich mal, die digitalen Grenzen hinweg wahnsinnig wichtig. Nicht diese Kontrollanrufe, was machst du wann, wann stempelt sich der Mitarbeiter ein und aus. Ich habe von Führungskräften gehört, die kontrollieren, wie häufig dieser grüne Button an ist bei MS Teams, weil da sieht man ja immer, ob jemand am Laptop ist oder nicht und dann regelmäßig Kontrollanrufe machen, ob er hingeht. Also das habe ich alles schon gehört, das trägt nicht dazu bei, dass ein Mitarbeiter sich wohlfühlt, sondern es stresst wahnsinnig. Dieses Gefühl, ich werde von meiner Führungskraft überwacht, übrigens, auch das trägt zum Burnout-Risiko bei. Also ich habe das tatsächlich genauso untersucht. Ich habe 1000 Leute befragt, Mitarbeiter, die angeben mussten, inwiefern die Führungskraft sie überwacht. Und dieses Ich fühle mich überwacht war ebenfalls ein signifikanter Zusammenhang. Also ganz wichtig, Vertrauen, Kommunikation, klare Grenzen setzen. Also Grenzen meine ich klare Ziele. Die brauchen klare Ziele. Eine Laissez-faire-Führung, dieses Mitarbeiter machen lassen, ist auch nicht toll.
Mhm. Ich sage auch mal von Direktiv zu Non-Direktiv und zwar immer situationsabhängig. Ne? Manchmal ja, bin ich eben super Non-Direktiv, also da lerne ich von den Mitarbeitenden in der ganzen Skala, irgendwie 6, 7 Stufen, ich habe da mal was geschrieben dazu, bis zu Direktiv dahingehend, dass ich sage, so jetzt gibt's halt einfach auch Ansagen und auch Eskalationen und so weiter. Und dann dazwischen gibt's aber total viel und da finde ich es immer total wichtig zu gucken, welche Situation braucht denn eigentlich welche Art und Weise der Führung, was genau kann ich tun? Ich bin mal Coach, ich bin mal Sparringspartner, ich bin mal vielleicht sogar mal Kumpel, ich bin mal zum Ausholen da. Und genauso bin ich aber auch in der Situation einfach hochdirektiv. Und dieses Spielen, ich sage mal, Führung ist wie Tanzen. Dieses Tanzen in diesen ganzen Bereichen, genauso wie in der Kommunikation. Und du hast es gerade jetzt auch zum Schluss nochmal gesagt, ganz basically geht's um Kommunikationstechniken. Also wie mache ich eigentlich überhaupt aktives Zuhören? Und ich bin ja ein riesengroßer Fan von Fragen stellen, logischerweise, ja, drum ja auch das Buch. Aber die Sache ist einfach wirklich mir ein Ziel zu überlegen, wo will ich eigentlich hin und dazu dann die richtige Frage parat haben und dann zuzuhören, aktiv zuzuhören und wirklich dabei zu sein und nicht meinen eigenen Kopf schon wieder mit reinzunehmen, sondern wirklich verstehen wollen.
Richtig, verstehen wollen. Und ich höre es von vielen, oder nicht von vielen, aber von einigen Mitarbeitern auch, die haben sie im Feedbackgespräch und die Führungskraft geht dreimal während des Feedbackgesprächs an ihr Handy.
Ja, genau. Danke. Wertschätzung, ganz großes Thema.
Wertschätzung, richtig, das hatten wir noch gar nicht. Ja. Wertschätzung ist so wichtig. Und interessanterweise erlebe ich auch immer wieder, dass das Thema Wertschätzung nicht heißt, weil man denkt dann immer, ja, die wollen mehr Geld. Nein, Wertschätzung ist nicht mehr Geld. Wertschätzung heißt Danke sagen. Ich war mal in einem Workshop und dann ging es um die Frage, wie können wir mehr Wertschätzung erfahren? Und die Mitarbeitenden haben nicht gesagt, sie wollen mehr Geld. Sie haben gesagt, sie wollen von ihrer Führungskraft mal ein Danke hören.
Mhm. Punkt. Mhm. Genau.
Das war's schon. Mhm. Es sind manchmal nur so Kleinigkeiten, die das Verhältnis zwischen Führungskräften und Mitarbeitern besser machen. Und ein Danke kostet weder Zeit noch Geld.
Ja, und vor allem, was ich auch gelernt habe, auch mal in einem Interview, nicht ganz am Ende nach einem Projekt sagen, danke, du warst so toll, sondern on the road. Einfach immer wieder kleine Schritte, wenn mir was auffällt, wo ich dann sage, hey, das ist echt gut, ja, oder es ist fertig oder was auch immer. Einfach mal danke zu sagen oder gut gemacht oder sonst irgendwas. Genauso aber auch zu sagen, hey, hier, das passt jetzt noch nicht so ganz zusammen. Also wirklich das, was ich denke, in der guten Form, ja, also das, was ich denke, in der guten Form wirklich auszusprechen und nicht einfach zu sagen, nett gelobt ist schimpft, nee, nett geschimpft ist genug.
Na, du weißt schon. Ja, genau.
Das ist halt einfach nicht das Thema. Als zwei Sachen, die mich jetzt wirklich nochmal brennend interessieren, jetzt aus Studien heraus. Also ich bin ja so eine alte Burnout-Kandidatin vor, Gott, das sind 13 Jahre mittlerweile schon, hat es mich ja auch erwischt. Das hat 3 Jahre gedauert mit allem drum und dran. Ich habe jetzt gerade überlegt, was mein Chef irgendwie richtig oder falsch gemacht hat. Ich glaube ja, dass Burnout nicht aus einer Säule der Arbeitssäule entsteht, sondern aus mehreren Säulen entsteht. Und dass die Arbeitssäule eben nur eine Säule ist. Manchmal kann die Arbeitssäule ja gar nichts dafür tun. Ich glaube, mein Chef hätte jetzt nicht viel tun können, großartig, außer mich irgendwie zu grounden, also quasi wieder irgendwie nach Hause zu schicken. Wie ist das aus Studien, aus Forschungen heraus?
Also genauso wie du sagst, also das Thema Führung ist natürlich nur ein Teil. Das Thema Arbeitsumfeld, also generell unterscheidet man zwischen zwei Bereichen. Das eine ist, wie kann ich selber mit Herausforderungen umgehen? Also da haben wir die innere Widerstandskraft, also die Resilienz natürlich. Das heißt, auch stressige Situationen werden von Mitarbeitern unterschiedlich erlebt. Es gibt die, die sagen, Mensch, ich brauche viel Stress und toll und ich kann das hier super managen. Es gibt die, die sagen, oh, ich glaube, ich schaffe das nicht, obwohl es genau die gleiche Situation ist. Also da sind wir beim Thema Resilienz. Das ist aber ein individuelles Thema und das ist, finde ich, auch ganz wichtig zu sagen, nicht alles kann die Führungskraft richten, nicht alles kann ein Unternehmen richten, sondern viel ist auch was, wo ich mich selber um mich kümmern muss. Also wir haben immer eine Eigenverantwortung, heißt Hobbys, Familie, Freunde, für den eigenen Ausgleich sorgen, solche Sachen sind wahnsinnig wichtig. Da kann eine Führungskraft bedingt einwirken, außer dass sie natürlich an Pausen erinnert und auch drauf schaut, machen die meine Mitarbeiter regelmäßig Pausen. Aber es ist wirklich dieses Zusammenspiel zwischen mir als Person, aber auch der Verantwortung, die ich mir selber gegenüber habe. Und das andere ist das Umfeld. Und das ist wiederum was die Führungskraft mitgestalten kann, zu einem gewissen Teil, auch nicht komplett. Ne? Das sind natürlich die als Arbeitsumfeld, wie stressig ist es, wie viel Druck hat man, wie funktioniert die Zusammenarbeit mit den Kunden, mit den Kollegen auch? Ist die Arbeit abwechslungsreich? Da habe ich auch recht viel geforscht, welche Arbeitsbedingungen letztendlich zu einem Burnout-Risiko führen können. Und also das sind wirklich solche Sachen wie abwechslungsreiche Arbeit, dieser Handlungsspielraum, den ich vorher schon mal hatte, die Weiterentwicklungsmöglichkeiten. Da geht es auch wirklich um das Gefühl, inwieweit können sich die Mitarbeitenden entfalten, können ihre eigenen also nicht nur die Tätigkeiten, sondern dass die Tätigkeiten zu den Fähigkeiten passen. Also es ist wirklich beides tatsächlich. Eine Führungskraft, denke ich, kann den Rahmen geben, wie auch eine Organisation den Rahmen geben kann, damit der Mitarbeiter glücklich sein kann. Gleichzeitig muss der Mitarbeiter aber auch selber für sich sorgen. Nur dann kann er gesund sein.
Ja. Und ich finde das ganz wichtig, dass du nochmal sagst, es kann den Rahmen geben. Und zwar deswegen, weil wir fragen ja immer, wie können wir Mitarbeitende motivieren? Und ich bin davon überzeugt, also vielleicht gerne mal in Diskussionen gehen, aber ich bin davon überzeugt, wir als Führungskräfte, ist nicht unsere Aufgabe, Mitarbeitende zu motivieren. Unsere Aufgabe ist, Vorbild zu sein und zu inspirieren, ne? Weil ich einfach Vorbild bin. Ja. Es ist nicht meine Aufgabe, finde ich, Mitarbeitende zu motivieren. Warum? Weil ich davon überzeugt bin, die haben ihre eigene Motivation und die sollten sich selber auch motivieren. Es ist, also wir können nicht immer alles auf der Führungskraft abladen an der Stelle.
Richtig, da bin ich total bei dir. Absolut. Also es geht da viel um die intrinsische Motivation, also der eigene Antrieb, was gerne zu tun. Ja. Eine Führungskraft ist, wir müssen auch wegkommen davon, da gebe ich dir total recht, dass eine Führungskraft für alles verantwortlich ist. Das ist ja auch schlimm, wenn eine Führungskraft die Armen, also so viel Druck aushalten zu müssen, wenn sie es zulassen, ich bin zu 100% für die Gesundheit meiner Mitarbeitenden verantwortlich. Also so ist es natürlich nicht. Und Motivation natürlich auch nicht. Also eine Führungskraft hat auch, sag ich mal, genug zu tun, das darf man nicht vergessen. Also sie ist ja nicht nur Führungskraft, sie hat ja auch immer noch fachliche Themen. Und es ist ja für diese Sandwich-Position auch ein wahnsinnig Balanceakt, sage ich mal. Und diese intrinsische Motivation, die haben wir dann wieder, wenn man die Mitarbeitenden auf Tätigkeiten setzt, die sie beflügeln, die ihnen Spaß machen, wo, weißt du, wo dieses Matching stimmt.
Mhm, genau.
Ja. Das ist so wichtig. Wo das Matching passt, dieses Gefühl haben, Mensch, ich mache ja was, das entspricht mir total, es macht mir Spaß. Das ist halt super wichtig. Und dann arbeitet man auch gern und viel, wenn es nötig ist, ja.
Und in dem Kontext, in dem Kontext komme ich wieder zurück, was du gerade gesagt hast. Organisation und Führung gibt eben auch den Rahmen, weil ich als Mitarbeiter schon auch dafür selber verantwortlich bin, zu sagen, okay, das Matching passt für mich noch oder das Matching passt für mich nicht mehr, in welcher Art und Weise auch immer.
Genau.
Und gleichzeitig von der Führungskraft aber schon wieder auch die Einladung nochmal auszusprechen ist, inwieweit passt das und vielleicht kann man es verändern oder nicht. Aber ich finde, das ist immer so ein, die Führungskraft muss, die muss, die muss. Und ich sehe das eigentlich als ein Zweiklang, weil die Mitarbeitende genauso in der Verantwortung sind, eben für sich einzustehen und auch eine Eigenverantwortung zu übernehmen, zu sagen, das passt für mich. Und auch ich bin kommunikativ und gehe in Kommunikation mit meinem Chef oder meiner Chefin und sage, das passt mir nicht. Und jetzt kommen wir mit der psychologischen Sicherheit. Kann ich das oder kann ich das nicht? Und dann bedeutet es eben, und als Führungskraft ist meine Aufgabe, mir jetzt Zeit zu nehmen und darauf einzugehen, damit wir relativ schnell ein Match schaffen. Das ist wieder, vorne schiebe ich die Zeit rein, ja, und hinten kriege ich sie 10-fach raus, weil das Match einfach passt. Also ja, die Verantwortung möchte ich gerne immer auf beide legen, ehrlicherweise.
Ja, ich auch, definitiv. Und da gehört es aber auch dazu, sich, finde ich, selbst reflektiert mit sich selber zu beschäftigen, was sind auch meine Stärken, was sind meine Schwächen.
Genau.
Wenn ich selber meine Stärken nicht kenne, wenn ich selber nicht kenne, was ist mir wichtig, ja, wie soll es dann eine Führungskraft in einem Vorstellungsgespräch rausfinden?
Ja.
Also ich muss mir selber meiner selbst bewusst werden, was mache ich gern, was mache ich weniger gerne. Und erst dann, also da gibt es von Herrn Seligman, das ist ein positiver Psychologieforscher aus den USA, kennst du, oder? Sagt er was? Ja, da gibt es dieses Perma-Modell, also das hat 5 Faktoren sozusagen erfüllt sein müssen, damit man aufblühen kann.
Was ist das?
Sind die positiven Emotionen, also dass ein Mitarbeiter halt Spaß hat, dass er engagiert an etwas arbeiten kann. Da geht es auch viel um das Thema Ziele, setzen, Ziele erreichen, dass ein Mitarbeiter Ziele erreichen kann. Ja, also viel auch um das Thema Sinn, also welche Tätigkeiten geben mir Sinn. Und gerade dieses Modell finde ich deshalb so gut, weil das dieses aktive Mitwirken der Mitarbeitenden einbezieht. Also da geht es nicht nur darum, Mitarbeiter ist glücklich, wenn die Arbeitsbedingungen passen, sondern da geht es darum, kenne erstmal deinen eigenen Wert, kenne erstmal, wo du selber auch Sinn finden kannst.
Ja.
Und dann kann man aufblühen.
Und wenn wir bei Sinn sind, jetzt komme ich wieder mal hier mit meinen lustigen Fragen, vielleicht noch fast zuletzt die vorletzte Frage. Also, wenn ich mir das Peter- und das Thomas-Prinzip anschaue und im Moment erlebe ich, dass ganz viele Frauen auf C-Level, Vorstandsvorsitzendenpositionen und VP-Positionen und so weiter auch rausgeschmissen werden. Also im Moment ist das ganze Thema Diversität sehr rückläufig. So. Und jetzt bin ich, und ich will gar nicht Männer bashen, um Gottes Willen, das ist überhaupt nicht das Thema, sondern wenn wir von Selbstreflexion sprechen, von Sinn, von Selbstmitgefühl auch, ja, von Selbstklarheit, dann sind das ja doch durchaus in manchen Köpfen esoterische Gedanken. Machen wir es mal ganz, ganz dramatisch, esoterische Gedanken. Wie schaffen wir es denn jetzt, diejenigen, die noch im Moment aus Führungssicht noch keinen Sinn dafür sehen, sich mit den Themen Selbstreflexion, Selbstwert, Selbstgefühl, Sinn, positive Emotionen und so weiter auseinanderzusetzen? Wie schaffen wir es, das in die Köpfe zu implementieren und in die Herzen?
Das ist eine wahnsinnig schwierige Frage. Wenn man da die eindeutige Antwort hätte, wäre man wahrscheinlich weiter.
Ach, Bettina, Mensch, mach doch meine Stimme dazu.
Ja, also ich glaube einfach, wie können wir es schaffen, dass wir diese Werte sozusagen nicht als Esoterik, schwierig. Also das war aber ähnlich, da denke ich an die Entwicklung der mentalen Gesundheit, Brigitte, weil die mentale Gesundheit hat meines Erachtens einen großen Schritt gemacht.
Ja.
Also die Bedeutsamkeit der mentalen Gesundheit, das ist jetzt, denke ich, jeder Führungskraft klar. Und früher war das eben so, das ist Psychologie und das braucht man nicht, wir brauchen Zahlen, Daten, Fakten so. Jetzt ist es aber so, dass mittlerweile diese Erkenntnis schon da ist dafür, das merke ich auch immer wieder, ja, irgendwie brauchen wir diese mentale Gesundheit. Ja, also irgendwie, ja, hört sich das zumindest jeder mal an, sage ich mal. Also das ist immer einen großen Schritt weiter. Und deswegen denke ich, dass das mentale Gesundheit und das Thema, ja, was du angesprochen hast, wie zum Thema, was war das Selbstkenntnis zum Beispiel, ne? Solche Themen, sage ich mal, so weiche Faktoren, die hängen ja alle auch mit der mentalen Gesundheit zusammen, aber die hängen natürlich auch mit dem Thema, welchen Führungsstil habe ich, welchen möchte ich haben, zusammen. Ich denke, dass wir einfach nur das tun können, dass wir das Bewusstsein aktiv dafür schärfen, inwieweit diese Faktoren tatsächlich relevant sind für wirtschaftlichen Erfolg. Und das sind die nämlich. Mhm. Also da gibt es ja Zahlen, da gibt es Studien dazu. Und das ist das, was wir tun. Manche Menschen kann man einfach besser mit Zahlen abholen. Verstehe ich ja auch in gewisser Weise. Das ist völlig legitim. Und das müssen wir tun. Also einfach Zahlen vorlegen für diese Zusammenhänge. Und die gibt's. Und so, denke ich, kann man das Ganze schaffen. Weil Esoterik ist es dann nicht mehr, wenn es klare Zahlen und Studien dazu gibt.
Ist ja eh keine Esoterik. Ich habe es natürlich ein bisschen überspitzt, weil manche denken das ja vielleicht. Liebe Bettina, wir sind schon im Fortgeschrittenen und ich freue mich sehr. Ich würde ja gerne noch weiter klatschen machen wir gleich, quatschen machen wir jetzt noch. Sag mal vielleicht zum Abschluss, wenn du so einen Wunsch an die Führung der Zukunft frei hättest, ja, wie sähe denn dann eine Organisation aus, in der niemand mehr acht vermordet, sondern in dem alle irgendwie aufblühen können und ja Sinn finden und damit gemeinsam im Sinne auch des intelligent vernetzten Unternehmens, ja, was ja mein Ansatz ist, wirklich vorwärts kommen und höhere Profitabilität wieder haben und mehr Marktzuwachs und so weiter?
Das ist eine ganz tolle Frage und wahrscheinlich eine der schwierigsten Fragen. Als ersten Punkt würde ich sagen, mehr miteinander reden.
Ach, sind wir wieder bei Kommunikation.
Ja. Ja, also Kommunikation, also richtige Kommunikation, finde ich, ist das A und O. Und wenn es eine gute, richtige Kommunikation gibt, dann sage ich, ob jetzt dann jemand mehr mit Regeln führt, ja, und einer vielleicht sagt, nee, ich brauche jetzt weniger Regeln, ist mir nicht so wichtig. Klare Kommunikation, Wertschätzung und so Aspekte der Achtsamkeit, also sowas wie Dankbarkeit. Also den Mitarbeitern sagen, danke, dass du das gemacht hast. Da geht es nicht um Geld, es geht um Dankbarkeit, es geht um Wertschätzung. Diese grundsätzlichen Prinzipien des menschlichen Miteinanders, das würde ich sagen, ist einfach so wahnsinnig wichtig. Dankbarkeit, Wertschätzung, auch mal im Moment innehalten können und nicht immer nur schneller, schneller, schneller. Und da geht es um ein paar Sekunden. Und wertschätzen von dem, was man schon hat. Also dieses Fokus auf das Positive. Was haben wir schon erreicht? Nicht, was haben wir nicht erreicht? Was haben wir erreicht? Worauf können wir jetzt schon stolz sein? Weil das ist motivierend. Also ich würde sagen, positive Ausrichtung, Kommunikation, Dankbarkeit und Wertschätzung. Mhm.
Und all das, was du sagst, ist ja nichts, was jetzt nur im Unternehmen aus meiner Sicht total erfolgsversprechend ist. Das habe ich in privaten Beziehungen genauso, aber auch in der Beziehung mit mir selbst letztlich. Also mir selber auch mal zu sagen, mich selbst wertzuschätzen und sagen, was ich schon alles geschafft habe, statt Mist, das habe ich immer noch nicht geschafft. Das Kilo ist immer noch nicht weg oder den Marathon bin ich immer noch nicht gelaufen. Auch mal eine Dankbarkeit mir selbst gegenüber, anderen gegenüber. Also das kann ich ja genauso auch im Supermarkt machen. Also es sind alles keine Themen, die irgendwie schwierig sind, die du gerade gesprochen hast. Und das Spannende finde ich eben, und deswegen auch dieser wissenschaftliche Hintergrund, das nochmal abzurunden, das ist ja nichts, was jetzt einfach so aus dem Bauchgefühl herauskommt, sondern dazu hast du geforscht, dazu hast du Studien gemacht, dazu gibt es diverse Studien. Das heißt, es ist begründet mit Zahlen, Daten, Fakten auch hinterlegt im Sinne von, okay, es ist profitabler, wenn wir auf die Kommunikation achten, klarer achten, wenn wir mehr Dankbarkeit haben, Fluktuationen schränkt es ein und so weiter. Und da gibt es ganz klare Zahlen und ganz klare Studien und die ein oder andere Studie hinterlegen wir noch auch in den Shownotes. Liebe Bettina, Hab vielen, vielen Dank. Wer mehr von Bettina nochmal hören, lesen möchte, verlinke ich ihre Website auch in den Shownotes. Sie ist natürlich, wer als gerne noch ein Studium hinterher setzen möchte an der FOM, auch da Bettina, Wirtschaftspsychologie, ne? Ist dein Lehrstuhl Wirtschaftspsychologie in der FOM beispielsweise hier in München und alles andere, auch die Studien findet ihr in den Shownotes. Hab vielen, vielen Dank fürs Zuhören und wenn euch die Episode gefallen hat, freuen wir uns natürlich über einen riesengroßen Daumen hoch oder 5 Sterne auf Spotify und allen anderen Plattformen, sodass auch weitere noch in den Genuss kommen, von Bettina mitzulernen. Hab vielen Dank dafür.